einmal festgestellt, wie unterschiedlich das mit den Erinnerungen ist. Dinge, die gestern waren, haben wir schon vergessen. Und dann passiert es, dass man sich an Ereignisse oder Aussagen erinnert, die Jahrzehnte zurückliegen. So ging es mir bei der Vorbereitung der Predigt. Da fiel mir wieder ein, was der damals junge Psychologe Thomas Colucci in Braunschweig sagte: Wenn die Beziehung steht, kann ich auch was sagen. Wenn die Beziehung steht zum anderen Menschen, dann kann ich ihm auch etwas sagen. Paulus scheint diesen Grundsatz beherzigt zu haben. Als er den Eindruck hatte, Timotheus etwas sagen zu sollen und zu können, er will ihm sagen, dass er ihn ermahnen will, das Feuer der Gabe Gottes wieder anzufachen, da bereitet er diese Ermahnung vor. Er arbeitet an der Beziehung, so könnte man auch sagen. Ich lese jetzt diesen Text, 2. Timotheus 1, 3 bis 8, in der Übersetzung der Basisbibel. Und ihr könnt mal hören, was tut Paulus, damit das, was er sagen will, auch angenommen wird. In meinen Gebeten denke ich unablässig an dich, bei Tag und bei Nacht. Wenn ich an deine Tränen beim Abschied denke, möchte ich dich unbedingt wiedersehen. Dann könnte ich mich von ganzem Herzen freuen. Dankbar erinnere ich mich daran, wie aufrichtig du glaubst. Es ist derselbe Glaube, der schon in deiner Großmutter Louis und in deiner Mutter Eunike wohnte. Und ich bin überzeugt, er wohnt auch in dir. Deshalb ermahne ich dich, das Feuer der Gabe Gottes in dir wieder anzufachen. Es brennt ja schon in dir, seit ich dir die Hände aufgelegt habe. Denn der Geist, den Gott uns geschenkt hat, lässt uns nicht verzagen. Vielmehr gibt er uns Kraft, Liebe und Besonnenheit. Schäme dich also nicht, als Zeuge für unseren Herrn aufzutreten. Verzagtheit überwinden, das Feuer neu entfachen. So könnte man das zusammenfassen, was Paulus hier sagt. Er hat diesen Brief ja adressiert an seinen geliebten Sohn, so schreibt er in Vers 2. Timotheus war kein leiblicher Sohn, aber sein geistlicher Sohn, sein Ziehsohn im christlichen Glauben. Vielleicht war Timotheus der vertrauteste Mensch in seinem Leben. Jedenfalls hat Paulus eine ausgesprochen enge, liebevolle und vertrauliche Beziehung zu ihm. Vielleicht war Paulus ja auch so etwas Ähnliches wie ein Vaterersatz für Timotheus, denn es fällt ja auf, dass kein leiblicher Vater erwähnt wird. Paulus spricht nur von der Großmutter Louis, der Mutter Eunike und jetzt davon, dass der Glaube, der in beiden gewohnt hat, auch in Timotheus wohnt. Timotheus kommt also aus einer gläubigen Familie, so würden wir sagen. Menschen, die aus einer gläubigen Familie kommen, sehen das nicht immer als Vorteil an. Manche denken, wenn ich nicht sozusagen in das christliche Leben hineingewachsen wäre, sondern so richtig in Sünde gelebt hätte und mich dann bekehrt hätte, dann würde ich den Glauben doch viel mehr schätzen. Paulus hilft zumindest dem Timotheus, den eigenen Werdegang, auch das Aufwachsen in einer gläubigen Familie, als richtig und wertvoll zu betrachten. Er sagt, ich denke an deinen aufrichtigen Glauben, ich erinnere mich. Ich erinnere dich an das Gute, das du von deiner Familie übernommen hast. Erinnerungen können ja etwas sehr Schönes sein. Paulus erinnert sich an die Anfänge. Timotheus ist wahrscheinlich durch ihn zum Glauben gekommen. Und dieser ungefärbte Glaube, wie es bei Luther heißt, dieser aufrichtige Glaube, das, was da entstanden ist, war Paulus in lebhafter Erinnerung. Erinnerungen sind eigentlich typisch für ältere Menschen. Die können sich an unwahrscheinlich viele Dinge erinnern. Aber auch jüngere Menschen haben Erinnerungen. Und ich möchte jetzt alle Christen erinnern an ihren Anfang im Glauben. Wie war das damals? In der Zeit der ersten Erfahrungen mit Jesus, mit der Hingabe an Jesus. Wie lebendig war der Glaube? Nun, vielleicht sagen manche, mein Eifer damals war schon ein bisschen naiv und jetzt sehe ich vieles anders. Kann sein, dass du an manchen Stellen übers Ziel hinausgeschossen bist. Aber das ist nicht so schlimm, wie die ironisch-zynische Abgeklärtheit mancher Christen, die nichts mehr wagen für Jesus. Von ihnen sagt der erhöhte Christus, ach, dass du kalt oder warm wärst. Weil du aber lau bist und weder warm noch kalt, werde ich dich ausspeien aus meinem Mund. Offenbarung 3,15. Paulus erinnert den Timotheus an die Anfänge, an die Stunde, als er ihm die Hände aufgelegt und um Erfüllung und Ausrüstung mit dem Heiligen Geist gebetet hat. Timotheus ist damals beschenkt worden mit Gaben, die ihn zum Dienst befähigten. Er hat diese Gaben auch eingesetzt. Aber jetzt ist offensichtlich ein Stillstand eingetreten. Er ist nicht mehr so dabei wie am Anfang. Timotheus hat in dieser Weise leider auch manche Nachfolger gefunden. Wie viele gibt es, die eigentlich noch gar nicht so alt sind und doch ihre Gaben und Fähigkeiten nicht mehr so für Jesus einsetzen? Sie sind verzagt. Sie trauen sich nicht mehr, sich offen zu Jesus zu bekennen. Manche hat einmal hingebungsvoll mitgearbeitet, im Jugendkreis, in der Teestube, Sonntagsschule, wo auch immer. Und jetzt sitzt er sozusagen auf der Zuschauertribüne oder im Schneckenhaus auch. Und seine Mitarbeit in Anführungsstrichen beschränkt sich darin, dass er die anderen kritisiert und darin wird er immer besser. Ich rufe im Namen Jesu allen zu, lebe nicht von schönen Erinnerungen, sondern in der Gegenwart Jesu, in der Kraft des Heiligen Geistes. Oder, um es mit dem Motto des Kirchentags zu sagen, jetzt ist die Zeit. Jetzt lebe in der Gegenwart Gottes. Paulus ruft es dem Timotheus zu. Er sagt es uns heute. Erwecke, entfache zu neuer Flamme die Gabe, die in dir ist. Oder wie es in der Basisbibel übersetzt wird, facht euch doch das Feuer der Gabe Gottes wieder an. Es brennt in dir, seit ich dir die Hände aufgelegt habe. Es brennt. Hier wird ein Wort gebraucht, das an ein Herdfeuer erinnert. Nun haben nicht alle mehr einen Herd, in dem ein Feuer brennt. Aber beim Grillen, da haben wir das noch vor Augen, wie das ist. Wie das auch sein kann, wenn die Asche, wenn das, die Kohlen zugedeckt werden von der Asche. Und wenn dann nicht kräftig gepustet wird, wenn nicht frischer Wind in die alte Asche hineinkommt und die Asche wegfegt, dann erstickt das Feuer. Und so ist manche Gabe erstickt, verkümmert. Und darin sind sich natürliche und geistliche Gaben gleich. Sie verkümmern, wenn sie nicht gebraucht werden. Ein Musiker sagte, wenn ich einen Tag nicht übe, merke ich es selbst. Wenn ich 2 Tage nicht übe, merkt es meine Frau. Wenn ich 3 Tage nicht übe, merken es meine Zuhörer. Wer seine Gaben nicht mehr einsetzt zum Bau des Reiches Gottes, der lässt sie verkommen, sie verkümmern. Für uns, wie für Timotheus, gilt dieser Aufruf. Erwecke, entfache. Aber wie kann das geschehen? Ich möchte es mit 2 Worten sagen. Bete und arbeite. Und wie war das 3. nochmal, was zitiert worden ist? Lebe in Hoffnung, nicht? Also mit meinen Worten jetzt. Bete neu um das Erfülltwerden mit der Kraft des Heiligen Geistes, der dich zum Dienst befähigen will. Und dann arbeite, setze die Gaben ein, die Gott dir geschenkt hat. Halte dich nicht länger zurück. Gebrauche die Gaben zur Ehre Gottes. Und du wirst erleben, Gaben entwickeln sich im Dienst. Wer rastet, der rostet, sagt das Sprichwort. Und manche gleichen vielleicht einem verrosteten Rohr, durch das lange kein Wasser mehr geflossen ist. Aber wenn der Wasserhahn aufgedreht wird, kommt vielleicht zunächst erst nur tropfenweise Wasser heraus, rostiges Wasser. Aber dann spült das Wasser allen Unrat hinweg und es kann wieder reines, klares Wasser fließen. So soll unser Leben durchströmt werden von der Kraft des Heiligen Geistes. Er will die Verzagtheit überwinden. Ich finde es ja tröstlich, dass die Anfechtung durch den Geist der Verzagtheit keine Erfindung unserer Zeit ist. Auch die Menschen der Bibel kannten Verzagtheit. Gott lässt durch den Propheten Jesaja sagen: Sage den verzagten Herzen, seid getrost. Fürchtet euch nicht. Seht, da ist euer Gott. Und in der Apostelgeschichte 28 berichtet Lukas von Paulus: Als er die Brüder sah, dankte er Gott und gewann neue Zuversicht. Vorher hat ihm wohl die Zuversicht gefehlt, war er verzagt. Wenn wir den Textzusammenhang beachten, in dem das Wort steht, Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Verzagtheit, stellen wir fest, dass Timotheus ganz offensichtlich angefochten war vom Geist der Verzagtheit, dass er dabei war, sein Licht unter den Scheffel zu stellen, wie wir es formulieren. Er sich nicht mehr traut, seine Gaben einzubringen, weil er verzagt war. Erinnert Paulus ihn daran, dass der Geist der Verzagtheit nicht von Gott kommt. Er wurde ja vielleicht von manchen nicht mehr so ganz ernst oder nicht so ganz ernst genommen, weil er jung und unerfahren ist. So heißt es im ersten Timotheusbrief: Niemand verachte deine Jugend. Und Paulus hat noch einen Rat. Er soll nicht nur Wasser trinken, sondern auch ein wenig Wein um des Magens willen und weil er oft krank ist. Also Paulus scheint es als wichtig angesehen zu haben, eben gesundheitliche Ratschläge zu geben, weil er festgestellt hat, der Timotheus ist so ein sensibler Mensch, der zieht sich so leicht zurück. Er nimmt sich alles sehr zu Herzen, wird leicht verunsichert. Dass wir verzagt sind, kann passieren. Frage ist, ob das so bleiben soll. Soll der Geist der Verzagtheit dich weiter bestimmen? Willst du dich im Schneckenhaus des Selbstmitleids häuslich einrichten? Oder willst du dich neu öffnen für den Heiligen Geist, für den Geist der Kraft, der Liebe und Besonnenheit? Das möchte Gott durch seinen Geist. Er will dir Kraft für die Aufgaben, Liebe für die Menschen und Disziplin für dich selber schenken. Paulus hat damals dem Timotheus geholfen durch das, was sie ihm sagte, und er will uns heute helfen. Nicht von negativen Erfahrungen uns bestimmen zu lassen, nicht an die allmächtigen Verhältnisse zu glauben, sondern an den schöpferischen Geist Gottes, der die verzagten Herzen trösten und ermutigen will und kann. Und ich denke, das ist auch etwas, was in der Gemeinde so gelebt werden soll. Gemeinde soll ein Raum des Vertrauens sein, in dem Gaben eingeübt werden. In der Gemeinde muss nicht alles perfekt sein. Wer Perfektion erwartet, ist oft selber am wenigsten bereit, sich einzubringen. Jesus will, dass wir einander ermutigen. Und jetzt können wir sehen, wie Paulus dem verzagten Timotheus hilft zu einem neuen Leben in der Kraft des Geistes Gottes. In dreifacher Weise beschreibt er den Heiligen Geist. Kraft, Liebe, Besonnenheit. Erstens, der Heilige Geist in uns, die Kraft. Das griechische Wort, das Paulus benutzt hat, ist Dynamis. Das verstehen wir. Gottes Geist macht dynamisch. Er bringt wieder in Bewegung, was vor Angst starr geworden ist. Er hilft, neue Ideen zu entwickeln. Er beflügelt uns. Er hilft uns, Chancen zu sehen, die da sind, und macht uns bereit, mitzuarbeiten in einem neuen Weg. Dynamis, Kraft, brauchen wir. Gott will uns damit beschenken. Das Geheimnis dieser Kraft Gottes besteht nicht darin, dass wir nicht mehr müde werden, sondern dass wir täglich neu die nötige Kraft bekommen, die wir brauchen. Man kann das auch so sagen. Durch den Heiligen Geist schenkt Gott uns so viel Kraft, wie wir verbrauchen, wie wir weitergeben. Gott schenkt uns die Kraft nicht im Reservekanister für lange Zeit im Voraus, sondern für die jeweilige konkrete Situation. In einem Lied wird das treffend beschrieben. Gib mir Kraft für einen Tag. Herr, ich bitte nur für diesen, dass mir werde zugewiesen, was ich heute brauchen mag. Jesus will uns helfen, nicht auf die Situation zu schauen, die Angst macht und zu verzagen, sondern auf ihn zu vertrauen, mit seiner Kraft zu rechnen. Denn er hat ja verheißen, ihr werdet Kraft Dynamis empfangen durch den Heiligen Geist und werdet meine Zeugen sein. Das Zweite, der Heilige Geist in uns, die Liebe. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in eure Herzen durch den Heiligen Geist, schreibt Paulus im Römerbrief. Sie soll sich entfalten. Gott will durch seinen Geist, dem Geist der Verzagtheit, wehren. Er will uns davor bewahren, dass wir Klagelieder anstimmen. Er will uns helfen, Loblieder zu singen, den Gott zu preisen, dessen tiefstes Wesen Liebe ist. Mit der Liebe ist es ähnlich wie mit der Kraft. Sie wird uns nicht für die nächsten Jahre auf einmal geschenkt im Voraus, sondern für die jeweilige Situation. Liebe ist kein statischer Besitz, sondern ein Durchgangsposten. Liebe geht aus von Gott, dem Vater der Liebe. Liebe kommt nicht aus unseren natürlichen Reserven, sondern aus den unversiegbaren himmlischen Reserven Gottes. Aus der unerschöpflichen Quelle der Liebe Gottes fließt immer wieder neu nach, was wir verbrauchen. Drittens, der Heilige Geist in uns, die Besonnenheit. Ich denke, das ist ein wichtiges Wort. Manche fürchten sich ja davor, ihr Leben vom Heiligen Geist erfüllen zu lassen, weil sie Angst vor einem unkontrollierten Verhalten haben. Sie vermuten, der Heilige Geist könnte sie entfesseln und außer Kontrolle geraten lassen. Hier wird gesagt, der Heilige Geist ist ein Geist der Besonnenheit. Ich finde schön, dass in dem Wort Besonnenheit das Wort Sonne steckt. Wo einer besonnen handelt, da kann sich der finstere Hass nicht ausbreiten. Wo eine besonnen redet, da wird es hell. Da kann man sehen, was eigentlich los ist, was wahr ist und was Lüge. Besonnenheit macht den Kopf klar, gibt uns den klaren Blick für das, was nötig und richtig ist. Im Wort Besonnenheit steckt auch das Wort Sinnen, Nachdenken. Der Heilige Geist befähigt zur inneren Sammlung, zum klaren Erkennen dessen, was Gott will. Alte und ungute Gewohnheiten werden als solche erkannt. Neues und Gutes kann eingeübt werden. Besonnenheit und Selbstbeherrschung gehören zusammen. Wer im Kraftfeld des Heiligen Geistes lebt, kann Ordnung schaffen in seinem Leben. Der Heilige Geist hilft ihm, diszipliniert zu leben. Die Besonnenheit, die Konzentration auf das, was in den Augen Gottes wichtig ist, führt zu einem erfüllten Leben. Und dazu kann ein bekanntes Gebet helfen. Gott gebe mir den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann, die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann, und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Wer so in der Kraft des Heiligen Geistes lebt, der kann dann auch die Konsequenz verwirklichen, die Paulus hier zieht. Schäme dich also nicht, als Zeuge für unseren Herrn aufzutreten. Mach den Mund auf, wenn es darum geht, von Jesus zu reden. Durch den Heiligen Geist schenkt Gott uns die Kraft, dass wir uns zu Jesus bekennen. Durch unser Leben und auch durch unsere Worte. Er gibt den freien Mut, von Jesus zu reden. Die Gaben zu entfalten, die er uns anvertraut hat. Denn der Geist, den Gott uns geschenkt hat, der lässt uns nicht verzagen. Vielmehr gibt er uns Kraft, Liebe und Besonnenheit. Amen. Lass uns jetzt miteinander